Er ist gekommen, um etwas zu verändern. Christoph Kreuzer ist seit dieser Saison der neue sportliche Leiter bei den Schwenninger Wild Wings und hat so einiges vor. Und wir sprechen heute drüber. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Schwenning, ein Standort in der Penny DEL, der gerade durchaus auf sich aufmerksam macht. Tolle Spiele, eindrucksvolle Siege, ein exzellenter Torwart und grundsätzlich eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft. Die Handschrift von Kreuzer ist augenscheinlich bereits zu sehen und so soll es weitergehen. Ich spreche hier in den kommenden Minuten über die Ziele der Schwarzwälder und dass die Wild Wings in 5 Jahren regelmäßig Playoffs spielen wollen. Zudem geht es um die Wichtigkeit des neuen Stadions, durch das sich völlig neue Vermarktungsoptionen ergeben, und über die kleinere Eisfläche, auf der die Heimspiele ausgetragen werden. Spannend zu hören, dass für Kreuzer in der kleineren Eisfläche die entscheidende Weiterentwicklung der sowieso schon schnellsten Mannschaftssportart der Welt ist. Dass es für sein Team ein großer Vorteil ist, will er indes gar nicht sagen. Dafür gibt es zu viele spielstarke Teams in der Liga. Und hinten raus hört ihr, warum es ihm so wichtig ist, dass seine Frau mit ihm in Spenden ist. Familienleben ist für Kreuzer nämlich Lebensqualität. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge von Christoph Kreuzer. So, die rote Lampe leuchtet. Es ist Zeit für einen neuen Podcast. Ich freue mich drauf und auf meinen heutigen Gesprächspartner Christoph Kreuzer. Hallo Christoph.
Grüß dich. Hallo.
Hi. So, damit die Leute auch wissen, wieso ich ein bisschen lache. Eben haben wir schon mal kurz gesprochen, dann ist mein Internet abgeraucht. Jetzt hoffentlich wird alles stabil bleiben. Du bist in Schwenning im Büro, ne?
Genau, ich bin in Schwenning im Büro und freue mich jetzt, mit dir ein Interview zu führen.
Ja, sehr gut, das machen wir jetzt auch. Und steigen mal mit der Aktualität ein. Ihr habt gestern Abend gespielt gegen Mannheim zu Hause. Es ist jetzt Mittwochvormittag. Podcast kommt am Freitagmorgen auf jeden Fall. Leider verloren gestern, aber ein gutes Spiel gezeigt, wie ich fand. Ich habe ein bisschen was gesehen. Wie siehst du das?
Ja, ich denke schon, dass wir ein gutes Spiel gezeigt haben. Auch hatten wir sehr viele Ausfälle gestern beim Spiel, die wir ersetzen mussten oder kompensieren mussten. Und es war ein sehr, sehr hohes Tempo im Spiel. Ja klar, Mannheim ist natürlich eine Top-Mannschaft. Ich denke, wir haben uns sehr gut geschlagen, haben leider unglücklich dann das kurz vor Ende des zweiten Drittels das 0-1 bekommen. Das tut immer weh zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht ist es dann hinterher ein Stück weit zu hoch gewesen mit dem 4-0, aber insgesamt haben wir eine sehr gute Leistung vom Kader bekommen. Aber ja, am Ende des Tages, wenn du kein Tor schießt, kannst du auch nicht gewinnen.
Mhm. So gerade im zweiten Drittel stand das so ein bisschen gefühlt, ja nicht auf Messerschneide, aber da hätte es ja wirklich auch in eure Richtung kippen können. Ist das denn, denkt man denn danach, vielleicht bei so einem Spiel drüber nach, so dass das so Sachen sind, die euch noch fehlen, um so eine Top-Truppe wie Mannheim dann zu schlagen, also dann eben in den richtigen Momenten selber das Tor zu schießen und es nicht zu bekommen?
Ja, das ist natürlich klar, wenn du Mannheim schlagen willst oder so ein Top-Team schlagen willst, dann musst du natürlich die Chancen oder ich sage jetzt mal, die wenigen Chancen, die Mannheim dann zulässt, die musst du natürlich nutzen. Das ist uns gestern nicht gelungen. Als wir in Mannheim gewonnen haben, vor ein paar Wochen, ist uns das gelungen. Insgesamt gesehen haben wir aber sehr kompakt gespielt und ich kann der Mannschaft auch kämpferisch jetzt keinen Vorwurf machen. Aber das sind natürlich genau diese kleinen Dinge, die dann die du nutzen musst, um ein Spiel gegen Mannheim zu gewinnen.
Mhm. Wie bist du denn ansonsten zufrieden mit eurem, das ist ja jetzt mehr als ein Start, wir sind jetzt über die Hälfte der ersten Gruppenphase hinaus, man kann da ja schon eine Tendenz ableiten, wer wie in die Saison gekommen ist und wie spielt. Wie zufrieden bist du mit eurer Leistung aktuell?
Also von meiner Einstellung her bin ich immer sehr selten zufrieden, weil ich finde, Zufriedenheit ist immer so ein kleines Zurücklehnen, kleiner Rückschritt, ja, also ich will immer weiter nach vorne und wir müssen immer wieder dranbleiben und alles versuchen, das Beste rauszuholen und zu verbessern, aber insgesamt bis jetzt zu dem Zeitpunkt denke ich mal, macht man einen sehr guten Job und die Mannschaft zeigt sehr, sehr guten Charakter. Ich denke, dass viele, die neu zu uns gekommen sind, sehr gut eingeschlagen sind, aber wir haben gestern 5 Ausfälle gehabt, die nicht spielen konnten. Das ist für uns sehr schwer zu kompensieren. Aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Wege, hier in Schwenningen was zu verändern. Und wir haben die ersten Schritte gemacht. Und bis jetzt sind die Ergebnisse doch recht ordentlich.
Mhm.
Versuchst du denn diese Art von Nichtzufriedenheit dann auch so in deiner tagtäglichen Arbeit mit dem Trainerteam und der Mannschaft dann dementsprechend auch weiterzugeben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, was heißt Nichtzufriedenheit? Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, ja? Also,
nee.
Ja. Daran gehe, sondern ich will einfach immer wieder, es gibt immer wieder was zu hinterfragen, immer wieder was zu verbessern. Und natürlich bespreche ich das auch mit dem Trainerteam und der Sunny und der Gunnar sind sehr, sehr hungrig und wollen auch jeden Tag wieder was verändern und noch perfekter machen, auch mit den jungen Leuten weiterarbeiten, dass die den nächsten Schritt machen. Und da gibt's immer viel zu tun. Und das ist in der täglichen Arbeit. Bei jeder Tag oder jeder Trainingstag, jeder Bürotag ist da erforderlich, dass du dann wieder einen Schritt weiter nach vorne machst. Manchmal sind es kleine, manchmal sind es große Schritte.
Wenn man mal jetzt auf die Tabelle blickt nach den Spielen, ihr habt jetzt 15, Augsburg 1 weniger, München auch 14, seid jetzt aktuell Fünfter, aber ja nicht nahezu punktidentisch mit Augsburg. War dieser vierte Platz bei euch intern so insgeheim auch irgendwie was, wo ihr drauf geschielt habt? Oder habt ihr euch in dieser, ja, das haben wir ja auch, letztlich bespreche ich es hier in jeder wöchentlichen Folge, in dieser Corona-Saison, die ja völlig anders ist und völlig anders losgegangen ist, hat diese Platzierung eigentlich gar nicht so einen hohen Stellenwert für euch?
Ja, doch, also sicherlich einen hohen Stellenwert hat das schon. Insgesamt gesehen bin ich natürlich hier nach Schwenningen gekommen und will was bewegen und wir wollen den Schritt nach vorne machen und wir wollen natürlich immer versuchen, dass wir eine Chance haben, eine sehr gute Chance haben, in irgendeiner Form in die Playoffs zu kommen. Das war unser Ziel. Natürlich ist das jetzt durch die neue, durch den neuen Spielplan, wo wir in Gruppen spielen, natürlich dann nochmal ein bisschen anders gestaltet. Deswegen muss man da den Platz 4 mehr im Auge haben, sonst wäre es mindestens Platz 10, den man im Auge hat. Natürlich dann schon ein Unterschied, zumal wir auch in der Südgruppe natürlich so finde ich, Mannheim und München die beiden Top-Favoriten drin haben und auch Ingolstadt dieses Jahr eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Deshalb ist es natürlich umso schwieriger, dann die Playoffs zu erreichen, weil du einfach direkt unter die ersten 4 musst in der Gruppe. Aber wir stehen da und haben eine sehr gute Chance, das auch zu schaffen. Und wir müssen halt am Ende der Hauptrunde müssen wir unter den ersten 4 sein. Und das sollte unser Ziel weiterhin sein, weil ich glaube, das können wir dieses Jahr schaffen und wir haben eine Mannschaft dazu, die dazu fähig ist.
Wenn man sich den Kader mal anguckt, die Mannschaft, wo habt ihr speziell Wert drauf gelegt, als ihr euch jetzt mit der neuen Saison befasst habt und den Kader zusammengestellt habt?
Für mich war es eigentlich wichtig, weil man natürlich gesehen hat, in den letzten Jahren in Schwenningen war es jetzt nicht so erfolgreich, aber wir hatten doch ein paar Spieler dann hier, die doch über längere Jahre dann hier unter Vertrag waren. Und ich habe dann gesagt, okay, wir müssen ein paar Spieler, müssen wir einfach austauschen und vielleicht den einen oder anderen mehr, damit wir einfach frischen Wind hier drin haben. Dieses Gefühl, vielleicht nicht zu negativ nehmen, aber der Erfolgslosigkeit so ein bisschen wegzunehmen, dass die Spieler einfach so, ja, andere Spieler kommen, die frischen Wind reinbringen, die woanders gespielt haben, die erfolgreich waren. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und ich denke, dass wir versuchen wollten, auch in der Defensive Veränderungen zu machen, aber auch so in den Sturm rein. Wenn wir alle Spieler fit sind, denke ich mir, haben wir wirklich 4 Sturmreihen. Und ich habe letztens auch noch hier mit Sunny darüber gesprochen, auch unsere 4. Sturmreihe, wo man immer sagt, vielleicht ist die nicht stark genug, um gegen die erste Reihe von einer anderen Mannschaft zu spielen. Ich würde mir da keine Gedanken machen, die jederzeit aufs Eis zu schicken, weil wir da sehr ausgeglichen sind. Und ich glaube, das war sehr wichtig, dass wir eine Mannschaft zusammenstellen, die ausgeglichen ist, die jede Sturmreihe auch die Entscheidung bringen kann. Und ich denke, wir haben ganz gute Veränderungen hinbekommen, dass wir in die richtige Richtung gehen.
Würdest du da einzelne Spieler, also Eriksson, finde ich, wurde jetzt schon ein paar Mal thematisiert und das kann man ja auch sehen, eigentlich Spiel für Spiel, wie gut der im Tor spielt. Bist du so jemand, der gerne auch mal den einen oder anderen Transfer oder Spieler im Kader dann auch rausnimmt oder funktioniert das letztlich alles nur über die mannschaftliche Geschlossenheit?
Ja, für mich ist das immer das Team entscheidend. Klar kann immer mal ein Spieler herausragend sein bei einem Spiel, aber jetzt nimmst du nur die letzten Spiele, da haben wir zweimal 4 Gegentore gekriegt und der Joachim hat eine sehr gute Leistung abgeliefert, aber 4 Tore sind einfach zu viel. Wenn du 4 Tore kriegst, wird es schwer immer zu gewinnen, weil du musst 5 schießen, 4 ist mir zu viel. Davor das Spiel haben wir 4-0 gewonnen gegen Augsburg. Ist für den Torwart oder für den Joachim immer sehr schön. Aber er hat ganz klar auch nach dem Spiel gesagt, hey, das ist nur möglich, wenn die Mannschaft funktioniert, wenn vorne, wenn die Rebounds weggenommen werden, wenn Schüsse auch geblockt sind. Das ist nie ist immer eine Einzelperson ausschlaggebend für einen Sieg oder für eine gute Performance. Sicherlich, Torwartposition ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich denke, da haben wir einen guten Torhüter an Land gezogen, wie man so schön sagt. Ich freue mich auch, dass der Joachim hier ist. Und das ist immer eine sehr, sehr wichtige Position, keine Frage.
Wenn wir jetzt mal drauf gucken, du sagst, du willst, bist nach Spenning gekommen, um auch wirklich Sachen zu verändern. Und hast eben gesagt, da war so ein, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz genau, das Wort, was du gesagt hast, aber es war, ich habe so verstanden, das war schon vielleicht am Anfang die größte Herausforderung, so dieses Klima der Erfolgslosigkeit, sage ich mal, vielleicht aus den Köpfen oder aus dem ganzen Stuff zu bekommen. Ist das, nehme ich das richtig wahr, dass das so auch eine der größten Aufgaben gerade so zum Start war oder ist dann, dass man da so ein einfach andere Gedankengänge und ein anderes Mindset wirklich in diese ganze Organisation reinkriegt?
Ja, also es ist, man muss wirklich, hast du schon richtig angesprochen, dass die Gedankengänge eigentlich anders sein müssen, ja, dass nach einer Niederlage nicht die Saison verloren ist. Und da haben wir wirklich ein paar Dinge. Wir haben auch, ja, wir haben mit Marc Bessen einen neuen Betreuer zum Beispiel bekommen. Das sind auch so ein paar Punkte, der auch dann wieder frischen Wind da reinbringt, der positive Gedanken hat, der auch, weil er selber auch Spieler war, weiß, wie es funktioniert. Das sind viele kleine Mosaiksteinchen, die dann zusammengehören, um wirklich, ja, ein positives Denken einfach dann auch mal an den Tag bringen. Und nicht zu sagen, wenn eine Niederlage ist, dann ist wieder alles schlecht. Ich habe es zum Beispiel gemerkt, ja, wir sind super gestartet und haben 5 Siege hintereinander gehabt und dann haben wir verloren. Das ist gar nicht, es war, glaube ich, gegen wen haben wir verloren? Gegen Mannheim haben wir dann verloren. Mhm. Ich denke, kein schlechter Gegner, kein schlechtes Spiel. Aber dann hieß es wieder, ja, was ist jetzt passiert? Dann hört man dann so aus dem Umfeld, ja, aber und jetzt? Jetzt haben wir erst, was müssen wir ändern? Das ist halt so ein bisschen, war ich da sehr überrascht, sagen wir mal so, dass das auch teilweise, ich meine, ich lese jetzt nicht da jeden Kommentar, aber auch von den Fans dann so manchmal dann gedacht wird, ja, jetzt haben wir verloren, jetzt geht's wieder andersrum. Wichtig ist doch, dass wir eine Top-Leistung immer bringen und dass wir immer fähig sind, jedes Spiel gewinnen zu können. Und das haben wir bis jetzt immer gezeigt. Und ich denke, wir sind sehr gut im Soll. Ich glaube, wenn das vor der Saison jemand gesagt hätte, wo wir jetzt stehen oder die Siege, die wir jetzt bis jetzt eingefahren haben, wenn das hätte jeder unterschrieben. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen versuchen zu ändern. Und ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg, dass jeder das auch mitgeht. Auch die Begeisterung wird nie jedes Spiel gewinnen können. Das kann keiner. Das hat die Mannschaft, die den Stanley Cup gewinnt, hat auch nicht jedes Spiel gewonnen. Ja? Mhm. Einfach ganz normal. Und das ist viel Arbeit und jeder muss das eigentlich auch hier mittragen und da sind wir auf einem guten Weg und man kann hier viel bewegen und es macht richtig viel Spaß. Mhm.
Was meinst du denn, was ist möglich in Spenning? Also ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz so einfach, weil man jetzt so im tagesaktuellen und der Saison drinsteckt, aber du hast ja sicherlich so ein Zielbild, wo du gerne mit dem Club und mit der Mannschaft hin möchtest.
Ja, meine, wir haben ja dieses Jahr im Sommer auch die Arena auch umgebaut, wunderschön, richtig, richtig richtig toll, was uns wieder auch andere Voraussetzungen nochmal gibt. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber mein Ziel ist es natürlich, sportlich gesehen, immer eine wirklich gute und realistische Chance zu haben, in die Playoffs zu kommen. Ja, das ist natürlich in dem Sinne, dass natürlich es jetzt auch wieder Auf- und Abstieg gibt, natürlich der Druck nicht weniger. Das darf man natürlich nicht außer vor, aber wir müssen vom Gedankengang her willig davon weg, dass wir uns mit dem Abstieg beschäftigen. Das wissen wir und das ist auch, ich finde es auch gut so, dass es das wieder gibt, aber wir müssen trotzdem immer so arbeiten und immer so denken, dass wir versuchen, eine wirklich gute Chance zu haben, mindestens unter die ersten 10 zu kommen, in den Playoffs zu kommen. Das soll unser Ziel sein und daran müssen wir arbeiten. Da gehören viele Dinge dazu. Genauso gehört dazu auch unser Nachwuchs mit zu integrieren, mit zu fördern, junge Spieler aufzubauen. Wir haben hier auch durch unsere kleinere Eisfläche, die ja das Maß hat eher von Nordamerika, auch Spieler zu fördern oder die Chance zu haben, vielleicht auch die das Ziel haben, ich meine, jeder Hockeyspieler hat das Ziel, nach Nordamerika zu gehen, klar. Aber da haben wir natürlich gute Voraussetzungen mit unserer Eisfläche und das macht richtig Spaß. Das sind alles Dinge, die wollen wir weiter Stück für Stück zusammenwachsen lassen, fördern und jedes Jahr versuchen, auch einen Schritt weiter zu gehen. Das heißt aber nicht, dass wir sagen, okay, der Kreuzer will jetzt in 5 Jahren deutscher Meister werden. Wäre schön, wenn das klappen würde, aber wir müssen einfach realistisch gut zusammenarbeiten, dass wir immer die Chance haben, die Playoffs zu erreichen. Das ist eigentlich so das Ziel, was wir haben sollten.
Also man kann schon sagen, du sprichst es an, in 5 Jahren ist es jetzt unrealistisch zu sagen, Schwenning wird Meister der Penny DL, aber zu sagen, in 5 Jahren ist Schwenning so weit, dass man ein regelmäßiger Playoff nicht nur Kandidat, sondern Teilnehmer ist, was ja bedeuten würde, dass man sich eben dafür qualifiziert. Das wäre dementsprechend schon eine Zielsetzung, die nicht unrealistisch ist?
Ja, daran sollte man arbeiten. Man weiß, klar, im Sport sind viele Dinge möglich und ich weiß es selber auch, dann in einem Jahr schaffst du, was weiß ich, kommst du in die ersten 4 und im nächsten Jahr bist du vielleicht nur 9. Das ist halt, dadurch ist die, was ja auch wieder schön ist, ist die Liga auch viel zu eng. Ja, und manchmal hat man das Glück, dass der Kader gesund bleibt, dass man die richtigen Entscheidungen getroffen hat, dass man die richtigen Spieler, dass man eine gute Leistung abruft. Das kann im nächsten Jahr auch dann schon wieder anders sein. Wir müssen natürlich da immer realistisch bleiben. Und wenn ich nur das Beispiel nochmal von gestern nehme, für uns ist es sehr schwer, 5 Leute zu ersetzen. Das zu kompensieren ist sehr, sehr schwer. Dazu haben wir nicht werden wir nie so richtig die Tiefe haben, weil das natürlich auch Geld kostet, gar keine Frage. Aber ich traue mir das trotzdem zu sagen, dass wir sicherlich in 5 Jahren wollen, dass wir immer ein Kandidat sind, der das Anrecht hatte, unter die Playoffs zu kommen oder das mit Schwenning immer zu rechnen ist.
Mhm. Ja, spannend. Du hast eben dieses Thema Arena und neues Stadion angesprochen, Eisfläche auch, wo ich auch 1-2 Fragen zu hätte. Sag nochmal aus deiner Sicht, warum dieses neue Stadion so wichtig ist für euch.
Ja, ich denke, dass das hier für die Region und Schwenning ist wirklich eine Eishockey-Stadt, eine Eishockey-Umgebung hier. Wir sind hier wirklich... man merkt, jeder spricht über das Eishockey und jeder will und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier die Voraussetzungen haben, auch für das Sponsoring die bestmöglichen Voraussetzungen zu haben, um das auch hinzubekommen. Ja, und das war ganz wichtig, dass wir da, glaube ich, auch auf der langen Geraden auch die Sitzplätze hinbekommen, weil das natürlich für uns natürlich ist das auf eine Art Mehreinnahmen durch Sitzplatzgestaltung, aber dass wir das dementsprechend auch umsetzen konnten und dann auch in der Verbindung mit dem Stehplatz für unsere Fans, die uns treu sind und immer anfeuern, da auch eine sehr gute Fankurve hinzubekommen. Und ich denke, das ist sehr, sehr schön geworden, wirklich. Also so eine Arena und es ist natürlich sehr schade, dass ich das bis jetzt noch nie gesehen habe, die neue Arena mit Zuschauern. Aber ich, wenn ich nur dran denke, bekomme ich Gänsehaut, wenn die mal mit Fans gefüllt ist. Ich denke, das wird eine super Atmosphäre sein. Es sind sehr schöne neue VIP-Räume entstanden und Logen. Also von daher, glaube ich, sind das beste Voraussetzungen, hier jeden Fanwunsch eigentlich zu erfüllen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu haben wir natürlich auch dann auch die Eisfläche, die dann kleiner geworden ist. Das ist, vor Jahren war immer mal die Rede, wie kann man das hinbekommen, dass vielleicht mehr Tore fallen oder dass das Spiel noch besser wird oder interessanter wird. Soll man die Tore größer machen? Ich habe damals schon immer gesagt, ja, am besten wäre, wir verkleinern die Eisfläche, weil dann noch mehr Tempo drin ist, noch mehr eigentlich Torchancen kreiert werden. Das macht Spaß. Und ich denke, jede Mannschaft, die jetzt hier gespielt hat, war eigentlich begeistert.
Ja, absolut. Also das Thema Eis, wie gesagt, wäre jetzt das nächste gewesen. Gestern Abend, wie gesagt, ich habe jetzt leider nicht alles sehen können, aber ein Drittel Interview auch. Ich komme jetzt nicht mehr, weiß jetzt nicht mehr, welcher Spieler von Mannheim da war, aber der hat auch eine Frage nach der Eisfläche bekommen und hat halt sofort geantwortet, ja, er feiert das wortwörtlich. Also er meinte, sensationell da zu spielen, bringt total Bock, weil es eben in der Tat ja hoch und runter geht, weil alles noch ein Stück weit schneller ist, weil die Spieler, das hat er jetzt nicht gesagt, aber so habe ich mir das dann für mich gedacht, dass das Spiel ja schon nochmal etwas anders ist. Die Profis auf dem Eis müssen ja auch nochmal schneller Entscheidungen treffen und sich entscheiden auf so einer kleinen Eisfläche, richtig?
Ja, das ist richtig. Also du hast noch weniger Zeit. Ja, also du musst alles sowohl von der Geschwindigkeit, aber auch von Schuss oder Pass, das muss alles noch mal einen Tick schneller sein, weil du sofort wieder der Gegenspieler noch da ist. Ja, und du hast sowieso kaum Zeit und es ist sehr kompakt in der Liga, wird sehr kompakt gespielt. Aber wenn du dann auch noch ein schmaleres Eis hast, dann hast du ja 0,0 Sekunden Zeit, eigentlich über irgendwas nachzudenken. Wenn du das machst, ist schon die Szene schon vorbei.
Ist das aus deiner Sicht, das finde ich interessant, weil wir natürlich ligaseitig auch selber, aber natürlich auch, das weißt du ja auch, oder auch alle anderen Clubs, verantwortlichen Geschäftsführer, sportlichen Leiter immer im Dialog sind und gerade auch über so Themen sprechen für die Zukunft. Was muss man machen, damit die Liga attraktiv bleibt, noch attraktiver wird? Du hast es eben auch schon angesprochen. Ist dieses Thema Eisfläche vielleicht wirklich das oder ein entscheidendes Kriterium, um da einen Schritt nach vorne zu machen, eben dass man die Eisflächen verkleinert?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das ein Schritt ist, wo man sagen kann, man macht da wirklich einen Schritt nach vorne, um das noch attraktiver zu machen. Das Eishockey, man sehe schon die schnellste Mannschaftssportart, aber das ist wirklich, das bringt nochmal richtig ein Stück nach vorne. Und ich bin mir sicher, dass da, wie gesagt, vor ein paar Jahren war immer die Frage, was kann man ändern, damit es noch attraktiver wird, damit vielleicht noch mehr Tore oder Torszenen passieren. Und ich glaube, durch die kleine Eisfläche ist das gegeben.
Hat ja letztlich natürlich auch dann, wenn man das weiterdenkt und gerade Jugend, Nachwuchsarbeit, das ist natürlich klar, dass es nicht von jetzt auf gleich alles passiert, aber wenn man sich mal dann bei dem Thema so ein Zielbild ausmalen würde, wo wirklich auch Kinder, Jugendliche schon anfangen, auf kleineren Eisflächen zu spielen, hat ja letztlich dann auch höchstwahrscheinlich Einfluss auf die weitere Entwicklung, weil nicht zuletzt, du hast es angesprochen, alle Kids wollen irgendwie in Nordamerika spielen, die spielen eben auch auf kleineren Eisflächen.
Ja, das würde denen natürlich enorm helfen, gar keine Frage. Also und wir haben ja auch unsere zweite Eisbahn hat genau die, ist auch eine kleine Eisfläche, also sind beide kleine Eisflächen, also das heißt, hier werden die so direkt geschult, ja, und jede Trainingseinheit von uns ist einfach auf der kleinen Eisfläche. Klar, wir müssen uns jetzt immer umstellen, wenn wir auswärts sind, das spielt sich dann irgendwie ein oder hat sich schon eingespielt so ein bisschen, aber von der Ausbildung her und wie du sagst, Ziel Nordamerika, ist sowas natürlich dann schon glaube ich, ein Vorteil.
Letzte Frage dazu. Würdest du sagen, das ist ein Wettbewerbsvorteil für euch, wenn ihr zu Hause spielt? Und zugleich die Frage, du hast es eben angesprochen, ist es ein Problem für eure Jungs, dann auswärts auf einer etwas größeren Fläche zu spielen?
Ja, wie gesagt, das muss ich ein bisschen einspielen. Klar, für Mannschaften, die jetzt das erste Mal hier spielen, ist das absolut auch eine Umstellung. Wir haben es natürlich eigentlich, ja, wenn man so will, wenn jetzt sage jetzt mal jede Woche, dass wir uns umstellen müssen und Mannschaften, die jetzt nur ein paar Mal hier bei uns spielen, müssen sich dann zu dem Zeitpunkt dann umstellen. Das ist sicherlich vielleicht ein das ein oder andere Mal eine Umstellung und für uns vielleicht ein Vorteil. Aber wir haben halt zu Hause auch nicht jedes Spiel gewonnen. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt komplett, dass die anderen Mannschaften da komplett rausfallen oder wirklich riesige Probleme haben. Dadurch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel gestern das Spiel nehme von Mannheim oder auch letztes Mal gegen München, die spielen auch, beide Mannschaften spielen so ein hohes Tempo, da kommt denen das eher noch entgegen, wenn dann auch noch die Eisfläche kleiner ist. Mhm.
Gut, was mich noch als letzten Punkt interessiert, ist so, wie du als sportlicher Leiter so tickst und was so deine Themen sind, auf die du dich fokussierst. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja sicherlich so, dass dein Tag durchaus gefüllt ist mit genügend Themen, du hast genügend zu tun. Das ganze Thema Scouting zum Beispiel fällt ja auch darunter. Was nimmt das für einen Stellenwert ein, so in der, nicht täglichen, aber so in der wöchentlichen, monatlichen Arbeit bei dir?
Ja, eigentlich ist das ein sehr großer Bestandteil, weil du natürlich immer vorausschauend sein musst so, und in allen Positionen, sei es auf dem ausländischen Markt, sei es auf dem Nachwuchs. Du musst natürlich immer auf dem Laufenden sein. Das ist natürlich jetzt durch Corona sehr schwierig, ja, weil ich liebe es eigentlich auch, Spiele live zu schauen, weil du viel besser und viel mehr sehen kannst von einem Spieler. Das geht los beim Warmmachen bis wie die Wechsel sind auf der Bank. Das Spiel ohne Scheibe im Fernsehen siehst du natürlich immer, wird immer nur, oder ist die Szene, wo der Puck ist, aber es passiert auch sehr viel ohne Scheibe und deshalb fehlt mir das natürlich, dass man nicht so scouten kann, wie man das gerne möchte.
Ja, ich habe mit Larry Mitchell vor, glaube ich, 2, 3 Wochen hier im Podcast auch dazu gesprochen, der gesagt hat, dass er das liebt, irgendwie regelmäßig unterwegs zu sein und dass im Moment das große Problem ist, dass man das nicht kann, eben genau um Spieler auch abseits des Eises während des Spiels zum Beispiel zu sehen, wie sie darauf reagieren, wenn sie ausgewechselt werden oder eine gute oder eine nicht so gute Aktion haben. Dass solche Szenen meinst du denn höchstwahrscheinlich auch, ne, auf die man achtet.
Ja, ganz genau. Da lernst du den Spieler noch mal anders kennen. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Wenn man so von außen drauf schaut, denkt man immer, ja, aber man muss ja nur die Szene schauen, die jetzt da gerade ist oder wo der Puck ist oder schießt ein Tor oder macht einen Pass oder wie auch immer. Da gehören so viele Dinge dazu. Und das ist genau das, was der Larry dann wahrscheinlich auch gemeint hat. Und genauso meine ich es auch. Du musst so viele Dinge neben dem Eis oder wie gesagt, ohne Puckbesitz musst du beobachten. Dann meiner Meinung nach nie drum rumkommen, alles nur über Video zu machen, zu scouten. Das ist im Moment leider nur so möglich in dem Maß, wie wir es brauchen. Und das ist auch gut so, dass es das gibt. Aber diese Dinge fallen dann wirklich weg.
Geht das aber, das heißt, im Moment geht es wirklich nur per Video, richtig? Andere Möglichkeiten hast du oder habt ihr denn ja als sportlich verantwortlich?
Nein, im Grunde genommen haben wir es nicht. Ja. Wir dürfen es ja schon allein nicht aus den ganzen Hygienekonzepten und Bestimmungen, ist das schon nicht möglich. Geschweige denn, dass ich nur allein die Hygienebestimmungen jetzt bei uns sehe, um in der sogenannten Bubble zu bleiben, sage jetzt mal, kann ich ja eigentlich nicht sagen, ich fliege jetzt morgen mal nach Schweden, komme dann wieder zurück und bin dann komplett wieder in der Mannschaftsbubble drin.
Wie wird sich das dann weiterentwickeln, was dann letztlich die Transfers angeht? Wie blickst du da drauf? Was glaubst du? Man ist ja natürlich gezwungen, das im Moment so zu machen und man hat gar keine anderen Möglichkeiten. Man hat jetzt von dem einen oder anderen Spielerberater ja auch schon mal gehört, dass sich jetzt nach Corona da einiges verschieben wird, nicht nur was das Gehaltsgefüge angeht, doch auch sicherlich eben, ob Spieler überhaupt von extern dann transferiert werden aufgrund dieser schwierigen Scouting-Thematik. Wie blickst du da drauf?
Ja, es ist sicherlich eine schwierige und spannende Angelegenheit, gar keine Frage. Wir müssen natürlich schauen, dass wir, wenn man jetzt eine normale Saison hätte, dann Februar, dann ist man eigentlich schon spät. Aber das fängt natürlich jetzt alles schon allein durch diese ganze dass man den Saisonstart fängt das alles später an. Und eine Art muss man dann aber auch Entscheidungen treffen, weil man natürlich an der Mannschaft für nächstes Jahr auch bauen muss und will. Und klar, man kann Entscheidungen treffen, was den eigenen Kader jetzt im Moment anbelangt. Da weiß man am besten darüber Bescheid, über die Spieler, die man gerne behalten will. Und das denke ich, ist auch so meine Sache, wo ich sage, da fange ich als erstes an. Natürlich muss ich auch schauen, okay, welche Position will ich vielleicht verändern? Und da muss ich halt speziell dann aufgrund Scouting, Informationen, Telefonate, wie auch immer, rauszufinden, ist der wirklich der richtige Spieler für mich? Der ausländische Spieler oder sei es dann auch der U23-Spieler oder der andere deutsche Spieler, die dann für uns in Frage kommen. Und ich will aber für uns jetzt, für nächstes Jahr, will ich schon versuchen, nicht wieder so viel auszutauschen wie dieses Jahr, einen gewissen Stamm dann natürlich zu behalten. Und dann werden wir sehen, ob das möglich ist oder nicht.
Hm. Habt ihr euch da, du hast das angesprochen, da ist man, die Zeiten haben sich jetzt geändert. Eigentlich ist man im Februar schon viel weiter. Gibt es da bei euch, bei dir irgendwie so Daten, Deadlines, wo ihr sagt, so zu dem Zeitpunkt müssen wir einfach, auch in Zeiten von Corona, müssen wir soweit sein, dass wir irgendwie den Gros des Kaders auch schon für die nächste Saison zusammen haben?
Das wäre schön. Das ist natürlich alles sehr, sehr schwierig. Ne? Also vorher konntest du mal sagen, ja, das ist sicher so und das müssen wir dann so machen. Das ist genau der Zeitpunkt. Aber seit Corona ist irgendwie nichts mehr sicher. Also du kannst, wenn ich das heute sage, kann es morgen schon wieder falsch sein, weil du nicht weißt, wie sich was entwickelt. Klar, wir sind jetzt schon ein Stück weiter als vielleicht letztes Jahr im Sommer durch die Erfahrung, die man hat. Aber rein von den Planungen her ist das natürlich alles sehr vage, weil wir auch noch nicht hundertprozentig wissen, was passiert. Haben wir jetzt wirklich, wenn wir nächstes Jahr anfangen, was alle hoffen, aufgrund des Impfstoffs und Erfahrung und Gestaltung oder wie immer, dass wir wieder mit Zuschauern anfangen können, wenn wir im September in die neue Saison starten. Können wir das so mitnehmen? Wie können wir planen? Das ist sehr, sehr schwer. Aber natürlich musst du ein paar Spieler oder den Gros auf jeden Fall fertig haben, meiner Meinung nach in den nächsten Monaten. Das geht mal schneller, weil nicht so schnell bei dem einen oder anderen Spieler. Aber natürlich kannst du hinten raus immer dann auch nochmal die eine oder andere Position besetzen. Aber wenn du genaue Vorstellungen hast, welche punktuelle Personaländerung du machen willst, dann musst du natürlich das vielleicht auch manchmal ein bisschen früher machen.
Mhm. Hast du dich eigentlich in dieser schwierigen Corona-Zeit mittlerweile an dieses neue Normale, auch wenn man es wirklich ja selber immer nicht wahrhaben möchte, aber man muss es ja wirklich so sagen, dass es im Moment uns gar nichts anderes übrig bleibt. Hat man sich da dann im Job mittlerweile dran gewöhnt oder gibt es immer noch Momente, wo man denkt, das kann doch alles nicht wahr sein? Wie soll denn das alles wirklich am Ende des Tages funktionieren?
Ja, gute Frage. Man gewöhnt sich sicherlich an viele Dinge. Was weiß ich, die Maske ist für mich jetzt so genau derselbe Griff, wie wenn ich einen Schlüssel in die Hand nehme, nehme ich automatisch meine Maske hier und setze die auf, wenn ich jetzt hier aus dem Büro zum Beispiel gehe oder wie auch immer, oder wenn ich aus dem Auto aussteige. Das sind so ein paar Dinge, die sind ja schon im alltäglichen Leben einfach mit drin. Wenn ich natürlich jetzt hier arbeite, hier im Stadion bin und so, da sind viele Dinge, die sind jetzt nicht so viel anders, als wenn jetzt kein Corona wäre. Aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, die mir einfach wirklich fehlen. Also das ist, ja, ich meine, ich bin jetzt nur bei mir persönlich, bin jetzt neu hier in Schwenningen angekommen. Meiner Frau und mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut hier und es macht sehr viel Spaß, aber wirklich so richtige soziale Kontakte oder neue Bekanntschaften so richtig aufzubauen oder Leute zu treffen oder so, das ist einfach nicht möglich. Ja, und das fehlt mir schon sehr. Und manchmal ist es dann auch sehr, ja, du kommst nach Hause oder du kannst auch nicht, dass man mal was plant oder wie auch immer, das fällt halt alles weg. Und das kannst du eine Zeit lang, ist das eigentlich kein Problem. Und wenn du viel Arbeit hast, denkst du vielleicht nicht so drüber nach. Im Grunde genommen haben wir doppelt so viel Arbeit seit Corona, obwohl wir später angefangen haben und weniger Spiele haben, aber es ist eigentlich irgendwie doppelt so viel Arbeit. Ich denke, das geht euch auch nicht. Ist das bei euch auch nicht anders? Aber wirklich mal in Ruhe was zu unternehmen oder mal wirklich auch mal Abstand zu bekommen oder mal den Kopf frei zu bekommen, wirklich Spaß dann nochmal zu haben außerhalb des Jobs, wirklich sehr schwer. Und auf Dauer ist das wirklich, ich glaube, dass das für den Menschen sehr, sehr schwer ist. Der Mensch ist nicht so aufgebaut. Der Mensch ist seit einem Jahr in irgendeinem Alarmzustand. Das ist, glaube ich, nicht gut. So, ja, ich will es auch nicht übertreiben, aber ist schon kriegsähnlich. Ne? Also wenn ich, so war es vielleicht schon früher, wenn ich jetzt an den Zweiten Weltkrieg denke, jeder musste immer damit rechnen, dass man, wenn der Alarm kommt, muss man in den Keller laufen oder im Bunker oder wie auch immer. Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich finde, der Körper ist immer so im Alarmzustand und eher die Tendenz, negativ zu denken. Nicht der Typ, der gerne negativ denkt, im Gegenteil, ich bin eigentlich immer sehr, sehr positiv eingestellt, aber es zermürbt dann manchmal schon und das ist Spaß und ich hoffe, dass wir einen Weg, oder ich bin mir eigentlich aber auch sicher, da bin ich auch wieder positiv, einen Weg daraus finden, aber ich glaube trotzdem, es wird seine Spuren hinterlassen.
Ja, das da kann man nicht viel dagegen sagen. Da sind ganz, ganz viele Sachen richtig, die du sagst aus meiner Sicht. Eine Frage, weil du es auch eben angesprochen hast, habe ich noch zu dem Standort Schwenning. Und du hast eben gesagt, du bist mit deiner Frau nach Schwenning gekommen. Stand das für dich fest, dass ihr das so macht? Und wenn ja, wie wichtig ist das für dich, dass man, wenn man beruflich, wie jetzt du zum Beispiel, dort tätig bist, dass man dann auch privat da sein Zuhause hat? Ich frage deshalb, weil es ja nun gerade nicht nur bei uns, aber grundsätzlich, glaube ich, im Profisport auch viele Beispiele gibt, wo das eben anders gehandhabt wird und will gar nicht werten, ob das eine oder andere besser oder schlechter ist. Aber das ist ja Fakt, dass es da unterschiedliche Modelle
gibt. Ja, das ist sicherlich Fakt und ich meine, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ja. Natürlich habe ich meine Basis immer noch in Düsseldorf irgendwo, aber trotzdem ist es mir wichtig, dass meine Frau dann auch bei mir ist und meiner Frau ist auch wichtig, dass wir zusammen da sind, weil ich war, die letzten zwei Jahre war ich in Nauheim, da war es mehr so ein gewisses Pendeln, weil natürlich die Entfernung auch kleiner war, aber insgesamt ist mir das sehr, sehr wichtig, weil ich brauche das, auch privat dann abschalten zu können, gemeinsam was zu machen. Und wenn du nur komplett fixiert bist auf den Job im Moment, der eh sehr viele Stunden in Anspruch nimmt, aber diese Zweisamkeit oder diese Familienzusammengehörigkeit, meine Töchter sind schon aus dem Haus, deshalb sind die jetzt nicht mehr da, obwohl sie auch schon oft jetzt hier waren, um uns zu besuchen. Aber das ist mir schon sehr wichtig, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde, das ist ein Stück weit Lebensqualität, seine Frau und seine Familie um sich zu haben, ist meine Meinung. Und das
gut, Christoph, dann super, haben wir das auch abgehandelt thematisiert und ich weiß Bescheid, die Hörerinnen und Hörer auch. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Im zweiten Anlauf hat es besser geklappt mit der Qualität. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr ja erfolgreich seid, dass ihr positiv bleibt und dass du das Mindset da in Schwenning geändert bekommst. Spannende Zeit auf jeden Fall, die ihr da vor euch habt. Drück euch die Daumen dafür und freue mich, wenn wir uns dann bald wieder hören.
Sehr gerne. Danke dir. Danke.
Also mach's gut. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Sehen wir die Wild Wings in 5 Jahren wirklich regelmäßig in den Playoffs? Eine Garantie gibt es für solche Ziele natürlich nie. Aber hier hat Christoph Kreuzer gehört, warum eben genau solche Ziele wichtig sind. Ich bin sicher, er wird weiter daran arbeiten, dass sich vor allem das positive Denken immer stärker in Schwenning festsetzt. Und womöglich kommen ja dann auch die Erfolge. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ebenso, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und schaut fleißig Eishockey. Euer Konstantin.